Morgen, wo ich es noch nicht gemacht habe. Es freut mich auch wieder, heute Morgen bei euch sein zu dürfen, euch das Wort Gottes verkündigen zu dürfen. Und Rolf hat ja schon für mich gebetet und trotzdem möchte ich nochmal beten. Herr Jesus, und so bitte ich dich, dass du durch die Kraft deines Heiligen Geistes mir wirklich Freimütigkeit gibst, das weiterzugeben, was du mir aufs Herz gelegt hast, und dass du jeden Einzelnen hier mit deinem Geist segnest, Herr Jesus, dass du ihn in seinem Herzen wirklich das Herz öffnest, um verstehen zu können, was du einen heute ganz persönlich zu sagen hast. Dafür preise ich dich und dafür danke ich dir, Herr Jesus Christus. Amen.
Amen.
Amen. Ich bin ja dann immer wieder, wenn ich in die Vorbereitung bin für eine Predigt, da laufe ich ja oft tagelang im Gebet rum und suche wirklich, was Gott mir aufs Herz legen tut. Und dann ist mir auch schon ein Wort, ein Herz gekommen und ich wusste noch gar nicht wie und was, aber ich habe gewusst, darüber muss ich predigen. Und wir haben ja im letzten Sinti-Gottesdienst, hat uns ja Rolf im Wort gedient und er betete dann auch für das Wort Gottes. Und er sagt, wenn es auch 5 Stunden dauert, er wartet, bis der Geist Gottes ihn ins Herz gibt. Ich habe noch keine Botschaft gehabt, ich habe ein Wort gehabt, aber man höre und staune, ich liege im Bett heute Morgen und wach auf und eine komplette Predigt ist in meinem Herzen. Der Herr schenkt es den Seinen in Schlaf. So ist es oft. Also ich kann darüber nur staunen. Ich bin morgens aufgestanden, um 6 klingelt der Wecker. Ich und Janette sitzen am Tisch und ich staune immer wieder darüber. Du machst die Augen auf und Gott redet und du hast eine komplette Predigt. Unglaublich. Es ist unglaublich. Das ist so ein Geschenk Gottes, wenn Gott im Herzen redet. Und das wünsche ich mir für heute Morgen, für euch auch, jeden Einzelnen, dass Gott so zu seinen Herzen auch heute Morgen reden kann. Und das brauchen wir. Wir brauchen das Reden Gottes in unseren Herzen. Wir brauchen es wirklich, dass jeder ganz persönlich sagen kann, ich weiß, dass mein Retter lebt. Amen. Amen. Das ist das Allerwichtigste. Und den Eingangsvers, den aus 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 10, wenn Juliane das vielleicht am Beamer zeigen kann, zum Mitlesen, da heißt es, denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Was für ein Vers, wenn man den lesen tut, denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Wenn wir die Verse anschauen, und ich möchte noch die Verse 8 bis 10, einmal noch die Verse davor, wenn Juliane die mit einblenden tut, nochmal zusammen lesen, da heißt es denn, wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so reut es mich nicht. Wenn es mich auch gereut hat, so sehe ich, dass jener Brief, wenn er auch euch kurze Zeit betrübt hat, doch Segen gewirkt hat. Und jetzt freue ich mich, nicht, dass ich betrübt worden, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid, denn ihr seid nach Gottes Sinn betrübt worden, damit ihr in keiner Weise von uns Schaden erleidet. Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie bereuende Buße zum Heil, die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Und wenn man Paulus gucken tut in Vers 8, da sagt er von sich, denn wenn ich auch durch den Brief betrübt habe, reut es mich nicht, wenn es mich auch gereut hat. Also hier schreibt er einmal, reut es ihn und doch reut es ihn nicht. Und ich glaube, dass wir oft in solche Situationen genau hineinkommen können. Weil wir sind dazu berufen, den Menschen das Evangelium zu predigen. Wenn Paulus hier schreiben tut, dass das die Betriebnis zum Heil bewirken tut, dann geht das in zweierlei Hinsicht. Nämlich einmal die Betriebnis zum Heil, dass Menschen errettet werden, und einmal können wir es auslegen, die Betriebnis zum Heil, wo ein Kind Gottes wieder mit Gott in Beziehung kommt, wo er durch Sünde getrennt ist und wo diese Betriebnis einfach wieder in die Beziehung mit Gott kommen tut. Und wir schauen uns beide an. Und als erstes sehen wir, dass wir Menschen das Evangelium bringen müssen. Klar und deutlich. Den Menschen sagen müssen, dass sie umkehren sollen. Paulus hat ja damit unheimlich Schwierigkeiten gehabt, wie er den Brief geschrieben hat, weil, wie er sich ja auch selber darin ausdrücken tut, wie schwer es ihm gefallen ist, auf eine Seite. Und auf der anderen Seite hat er genau gewusst gehabt, dass er das schreiben muss, weil es von Gott ist, weil er inspiriert vom Heiligen Geist den Brief, diese Mahnung schreiben musste. Und vielleicht geht es uns auch so als Menschen, dass wir Menschen, die wir kennen und denen wir das Evangelium bringen, dass wir oft vielleicht Dinge sagen müssen, gerade ansprechen, was ihre Trennung mit Gott zu tun hat, ihre Sünde, ihre Gottlosigkeit. Die müssen wir die Menschen klar und deutlich sagen. Und wenn wir Menschen ein bisschen kennen auch noch und wir sehen, dass sie das runterhaut, dann ist es genau das, was Paulus hier ansprechen tut, dass wir zwar im Innerlichen mitbetriebt sind, dass wir jetzt halt nicht so eine Botschaft haben, wo die sagen, Hurra, preis den Herrn. Weil das Evangelium ist in erster Linie erst einmal eine schlechte Botschaft. Nämlich, dass du in die Hölle kommst, dass du verloren gehst, wenn du dein Leben mit Gott nicht in Ordnung gebracht hast und wenn du nicht an Jesus Christus glaubst. Das ist eine Herausforderung. Das haben wir, die Menschen, klar und deutlich zu sagen. Wir müssen die Menschen sagen, was sie von Gott trennen tut. Wenn wir das nicht machen, machen wir uns an die Menschen schuldig. Und wenn wir unseren Gegenüber, sind wir ja oft so, dass wir versuchen, mit schönen Worten zu kommen. Wir wollen es ja irgendwie anders kleiden, dass es annehmbar ist. Dass wir denken, na, wir können doch den nicht verschrecken. Wir können doch jetzt nicht draufhauen und das einfach so zu sagen zu den Menschen. Und doch ist es unsere Aufgabe, die Menschen klar und deutlich das Evangelium zu predigen. Wir dürfen uns vor Menschen nicht fürchten. Wir müssen die Menschen klar und deutlich das Evangelium bringen. In 2. Korinther Kapitel 5, Vers 20, da steht geschrieben, so sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem wir Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Aufgabe, müsst ihr euch mal vorstellen, ihr müsst an Menschen rangehen, das ist eure Aufgabe als Kinder Gottes, lasst dich versöhnen mit Gott. Der wird vielleicht dir sagen, ich habe keinen Streit mit Gott. Wie kommst du da drauf, dass du sagen tust, ich muss mich versöhnen mit Gott? Die Bibel sagt, du lebst in Streit mit Gott als Sünder. Auf dich ist der Zorn Gottes oben. Du gehst verloren. Nicht das, was du meinst gegenüber Gott, ist richtig, sondern das, was Gott über dich sagt, ist richtig. Versteht ihr das? Und das müssen wir die Menschen sagen. Wir sind ja oft so, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, wir versuchen das Evangelium so in Wattepausche einzuwickeln und dass die Menschen nicht gleich erschreckt sind. Und das dürfen wir einfach nicht machen. Sonst züchtigen wir uns Menschen ran, die nie ein klares Evangelium gehört haben, sondern die wir mit schönen Worten, wo noch Jesus drin vorkommt, unheimlich eingelullt haben und die fühlen sich wohl. Ich habe es erlebt, Menschen, wo dann in eine Gemeinde gewesen sind und ein klares Evangelium gehört haben, die haben gesagt, ja, das hat mich ja keiner gesagt, dass das so ist. Die sind plötzlich erschrocken. Ich habe Menschen erlebt, die sind zu mir nach der Predigt gekommen, die haben gesagt gehabt, 20 Jahre gläubig. Da kam die Frage, ja, ist das jetzt dein Ernst, dass wenn meine Eltern sich nicht bekehren, dass die in die Hölle kommen? Das frisst ein nach 20 Jahren ein Christ, der sonntags, jeden Sonntag in die Kirche geht, in die Gemeinde geht und das Wort Gottes hört, der selber eine Bibel zu Hause hat und sie eigentlich lesen sollte, der frisst dich nach 20 Jahren Christ sein. Ist das wirklich wahr, wenn ich jetzt meine Eltern nicht das Evangelium predigen tue, wenn die sich nicht bekehren, dass die in die Hölle kommen? Ja. Von was hast du dich denn bekehrt? Du gehst genauso, hättest du verloren gegangen, wenn du dich nicht zu Jesus Christus bekehrt hast und nicht an sein Wort geglaubt hast, dass du Umkehr und Buße tun musst. Wir dürfen uns nicht davon leiten lassen, dass wir die Menschen überreden müssen. Wir müssen die Menschen nicht überreden. Wir müssen die Menschen das Evangelium so predigen, wie es dasteht. Wenn wir anfangen, die Menschen das Evangelium im Wattepausch zu wickeln, dann fangen wir an, die Menschen zu überreden und zu überführen, dass sie zu Jesus kommen. Nicht mehr der Geist Gottes, weil der Geist Gottes stellt sich zu seinem Wort, das, was Christus gepredigt hat, um ihn groß zu machen und nicht zu dem, was ich aus dem machen tue. Johannes Kapitel 16, die Verse 7 bis 11. Da sagt Jesus, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe. Und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Habt ihr das gelesen? Es steht hier dran. Der Heilige Geist ist derjenige, der sich zu ein echtes Evangelium stellen tut. Und er ist es, der die Menschen überführt. Der die Menschen Licht in ihren Innerstes geben tut, dass sie verstehen, dass wenn sie an Jesus Christus nicht glauben, dass es Sünde ist. Sie sind nicht nur Sünder, sondern es bezeugt es auch, dass sie durch ihren Unglauben ungehorsam gegenüber dem Evangelium sind. Und das muss der Mensch hören. Wir machen ja und wollen ja immer Menschen erreichen. Und das ist ja, was wir wollen ja Menschen, dass errettet werden. Aber wir können Menschen nicht dadurch erretten, dass wir einen schönen Gottesdienst machen, Menschen sich wohlfühlen, dass sie einen guten Lobpreis hören, dass sie Annahme, menschliche Annahme, sage ich mal, dass wir uns um die Menschen kümmern, das können wir alles ganz menschlich machen. Und die Menschen fühlen sich wohl. Ich habe jemanden erlebt, der hat einen Verein gesucht, wo er Mitglied werden kann, wo er in diesem Verein eben zu einer Gesinnung kommt, wo man über dasselbe nachsinnen kann, nachdenken kann, wo man über dasselbe zusammen reden kann und miteinander Gemeinschaft haben kann. Nur da hat das Christentum hat er gut gefunden. Nur der ist Christ geworden, weil er zum Verein gehören wollte, was ihn angesprochen hat. Dich kann das christliche Gedankengut kann dich total ansprechen. Es spricht von Liebe, es spricht von Vergebung, es spricht von Gutes tun. Das ist für viele Menschen, ist das absolut, wo sie sagen, Mensch, das finde ich toll. Die geben sich dann dieses Gedankengut hin, nehmen es als Ideologie, aber haben nie eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, haben nie wirklich erfahren, was es heißt, umzukehren, Buße zu tun. An Jesus Christus zu glauben, den Geist Gottes in sich zu haben, ein wiedergeborenes Herz zu haben, wirklich leben aus der Kraft Gottes, haben die nie erfahren. Die machen Dinge, sind in die Gemeinde und sind in Wahrheit tot. Sie sind nicht lebendig. Gibt es das in Gemeinden? Ich kann euch sagen, zu Massen. Es gibt sie zu Massen. Man staune, wie viel in Gemeinden und Kirchen es gibt, die den Herrn, den Namen anrufen, Jesus Christus bekennen und doch in ihr Herzen nicht wiedergeboren sind, das Leben Christi nicht in sich haben, eine Religion betreiben, nicht wirklich lebendig sind. Lebendige Steine, die mit im Haus Gottes erbaut werden. Das gibt es. Und warum? Weil wir anfangen, durch menschliches Gedankengut, durch humanistische Gedanken, durch Wattepausch, irgendwie Menschen zu erreichen, dass sie sich bekehren. Und das ist verkehrt. Sag den Menschen, wenn es ihnen auch weh tut, tu Buße, kehr um. Es ist Sünde, nicht an Jesus Christus zu glauben. Du gehst verloren. Die werden sich aufregen. Spurgeon hat ja mal gesagt gehabt, Prediger hat ja auch eine Predigerschule gehabt und hat die Leute ausgesendet zum Predigen. Und wenn die zurückkamen, dann hat er gefragt, na, wie lange haben sich viele Leute bekehrt? Nö. Da haben sie euch mit Steine beworfen? Nö. Na, dann habt ihr im eigenen gepredigt und nicht im Geist Gottes. Wenn da im Geist Gottes gepredigt wird, überführt der Menschen von Sünde oder die Menschen fangen an, dich nicht leiden zu können. Die wollen mit Steinen nach dir schmeißen. Weil du auf Dinge sie anredest, dass sie schuldig vor Gott sprechen und damit nicht einverstanden sind. Weil sie sich selber zum Gott gemacht haben und zum Maßstab. Das wollen Menschen nicht hören. Ganz hart, Hesekiel 34, die Verse 7 bis 9. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn, so wahr ich lebe, spricht der Herr, fürwahr. So wahr ich lebe, spricht der Herr, fürwahr, weil meine Schafe zum Rauben, meine Schafe alle, Vers 9, Entschuldigung, Hesekiel Kapitel 34 ab Vers 9, so ab Vers 10, so spricht der Herr, siehe, ich bin völlig verkehrt. Moment. Völlig verrutscht. Gut, muss ich aus dem Gedächtnis, jetzt finde ich auf der Schnelle nicht. Da sagt der Prophet Gott zu dem Propheten Hesekiel, dass er die Menschen zur Umkehr, zur Buße rufen soll. Und wenn sie, wenn er das nicht machen tut, dass er das Blut von Hesekiels Hände fordern wird. Wenn die Menschen durch ihre Unbußfertigkeit, weil er sie dazu nicht aufgerufen hat, und verloren gehen. Wird das Blut von Hesekiel verlangt. Das sagt Gott ganz klar in sein Wort. Ich rufe auf die Menschen zur Umkehr. Und wenn du nicht in den Gehorsam bist und die Menschen zur Umkehr rufen tust, da wo ich dich sende, da wo ich dich schicke, werde ich das, top, 33. Wenn ich zum Gesetzlosen spreche, Gesetzloser, du sollst gewisslich sterben, und du redest nicht, um des Gesetzlosen vor seinen Wege zu warnen, so wird er, der Gesetzlose, wegen seiner Ungerechtigkeit sterben. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gesetzlosen vor seinen Wege warnst, damit er von denselben umkehre, und er von seinen Wegen nicht umkehrt, so wird er wegen seiner Ungerechtigkeit sterben. Du aber hast deine Seele errettet. Wenn du vom Heiligen Geist es aufgetragen kriegst in dein Herzen, den Menschen ganz klar das Evangelium zu predigen, dass er umkehren soll, dann tu es. Du hast den Auftrag dazu. Gott sagt, wenn du es nicht tust, ich fordere das Blut von deinen Händen, wenn du es nicht tust. Du machst dich mitschuldig. Wir haben die Aufgabe, Menschen das Evangelium zu predigen. Menschen, die ohne Jesus Christus leben, die gehen verloren, der Tod kommt auf sie. Und wir schauen die Menschen an und lassen sie einfach gehen. Versteht ihr, was ich meine? Du sollst jetzt nicht mit einem Plakat rumrennen und dich jetzt so ein schlechtes Gewissen machen. Jeder Mensch, wo dich jetzt begegnet und siehst, dass er ja hört, dass er sterben muss, wenn er sich nicht bekehren tut, dass du dich jetzt nicht an deiner Hand dann schuldig an den machen tust. Das ist da jetzt nicht deine Aufgabe, die ganze Welt zu bekehren. Aber da, wo der Geist Gottes dich hinstellt und da, wo der Geist Gottes dich drängen auch tut, den Menschen das Evangelium zu bringen, dann tu es. Und es ist nicht davon abhängig, wie gut du reden tust. Es ist nicht davon abhängig, wie gut du ankommen tust. Sondern es ist einfach, gehorsam zu sein und den Menschen zu sagen, kehr um, tu Buße, du gehst verloren. Glaube an Jesus Christus. Es ist nicht unsere Aufgabe, den Menschen zu überreden, kunstvoll reden, sondern wir müssen einfach nur das sagen, was das Evangelium sagt. Dann den Rest macht der Geist Gottes. Wir kommen, oder ich, wenn hier Predigen tue, ich versuche doch nicht in eure Herzen irgendwas zu bewegen. Das ist gar nicht meine Aufgabe. Dann würde ich ja manipulieren. Versteht ihr das? Wenn ich versuche, an eure Herzen was zu bewegen, dann versuche ich zu manipulieren. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, das Wort Gottes zu verkündigen. Ich komme nur bis zu eure Ohren. Alles andere muss der Geist Gottes tun. Und in die Herzen kann ich nicht reinsehen. Und in das Herz kannst du auch nicht bei deinem Gegenüber reinsehen, wenn du das Evangelium predigen tust. Es ist Gottes Aufgabe, wenn er sich bekehrt oder nicht bekehrt. Es ist nicht mehr deine Aufgabe. Du musst nicht an dich suchen, die Schuld, habe ich nicht gut genug das Evangelium gepredigt. Nein, es ist Gottes Aufgabe. Deine Aufgabe ist es nur, den Menschen das Evangelium zu predigen. Das Zweite, was wir in dem Text von Korintherbrief finden, ist, wo ich gesagt habe, dass die Betriebnis zum Heil einmal den Unerretteten Betriebnis bringen wirklich kann, wo er dann zur Umkehr und zur Buße kommen tut. Es ist auch bei Kindern Gottes so, dass Kompromisse Sünde in ihrem Leben ist und dass durch den Geist Gottes wir oft den Auftrag haben, genau das anzusprechen, wo du vielleicht erst einmal durch dein Gegenüber, weil er so direkt die Sünde anspricht, betrübt ist. Wir kennen sowas ganz besonders mit David sehen. Im Psalm 32, die Verse 1 bis 2, da heißt es von David: Glücklich, der den Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich dem Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Hier spricht David und schreibt in die ersten Verse vom Psalm 32 seine Erfahrung, wie er zur Buße kam und Vergebung bekommen hat. Gleich zu Anfang sagt er: Glückselig ist der, den vergeben worden ist und auf den keine Schuld ist. David war jemand gewesen, der nach den Herzen Gottes gewesen ist. David war ein Mann gewesen, der Gott gegenüber sehr gehorsam gewesen ist, der wirklich ein Nachfolger gewesen ist, hatten aber davor nicht abgehalten, auch zu sündigen. Und wer die Geschichte noch nicht von David kennt, der kann in die Bücher 1. und 2. Samuel lesen, da wird er von David was finden, die Begebenheit auch, wo er als König sündigen tut und wo er Ehebruch begeht mit Bathseba. Und um das zu vertuschen, weil aus diesem Ehebruch auch noch die Frau in die Umstände gekommen ist, hat er ein richtiges Problem gehabt. Ihr Mann, der war an die Front gewesen im Krieg, zum Kämpfen, und die Frau war alleine zu Hause gewesen, für die, die Geschichte noch nicht kennen. Und König David, der war in seinem Palast gewesen, der Ehemann von Bathseba, der war im Krieg gewesen, der hat für seinen König gekämpft und David hat Langeweile gehabt, der ging draußen auf die Terrasse, hat geguckt und hat eine schöne Frau gesehen. Na, und die Verführung war da gewesen. David war nicht an dem Platz gewesen, wo er sein eigentlich sollte. David war locker drauf, war wahrscheinlich wenig mit dem Wort beschäftigt, wenig mit Gott beschäftigt, war an dem Platz nicht, den er sein sollte, hat Langeweile gehabt und hat eine hübsche Frau gesehen. Und was macht er? Er hat sich die Frau genommen, hat Ehebruch begangen. Daraus ist sie in den Umständen gewesen und er wusste nicht, wie er das jetzt vertuschen kann. Der Mann ist weg, wie sollte denn die Frau in die Umstände kommen? Das war nicht Maria gewesen. Und was macht David? David war dann so schlau gewesen, der hat gesagt zu seinem Oberbefehlshaber, lass er mal den Mann zurück zu seiner Frau kommen, dass der zurück in seine Wohnung kommt und wenn der doch mit ihr zusammen ist, na, dann kann er doch noch sagen, na, das Kind, was jetzt da kommt, der Mann war doch zu Hause, da habe ich gar nichts mit zu tun. Aber der Mann ist nicht bei die Frau eingekehrt. Der hat gesagt gehabt, wie kann ich zu Hause jetzt gehen, wenn meine Freunde, die sind an die Front, die kämpfen und ich lasse mir gut gehen, bin zu Hause, kommt gar nicht in Frage, der ist gar nicht in die Tür reingegangen, sondern zu Hause geblieben. Na, das hat David mitgekriegt, jetzt hat er ein Problem gehabt. Der ist wieder an die Front gegangen zum Kämpfen und was macht David? David sagt, du, zu seinem Oberbefehlshaber, schick mal den als Kanonenfutter nach vorne, dass der gekillt wird, dass der um die Ecke ist, dann habe ich das Problem los. Na, das hat er gemacht. Der Mann ist gestorben im Krieg. Problem gelöst. Ehebruch vertuscht. Aber nicht bei Gott. Problem fängt an. Es hat ungefähr ein Jahr lang gedauert, bis der Prophet Nathan zu ihm gegangen ist und ihm auf die Sünde angesprochen hat. Bei Gott bleibt nichts vertuscht. Bei Gott bleibt nichts verdeckt. Gott kommt und Gott redet. Und wenn er redet und Sünde, Kompromisse aufdeckt, dann ist es wie bei Paulus, wo er sagt, na, die Betrübnis bewirkt aber Heil. Die Betrübnis, die bewirkt, dass man umkehrt. Das können wir lesen, Psalm 51, die Verse 1 bis 6. Psalm 51, die Verse 1 bis 6. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er Bathseba eingegangen war, sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehungen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist, mit deinen Reden rein erfunden in deinen Richten. Psalm 51 ist das Bittgebet von David, wo er von die Schuld überführt worden ist und von Sünde und wo er jetzt um Vergebung bitten tut. Psalm 32 ist, wo er die Vergebung empfangen hat. Deswegen können wir in die Verse 1 und 2 lesen, glücklich, den die Übertretungen vergeben, den die Sünde zugedeckt ist, glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Psalm 32 ist der Empfang, wo er es schon bekommen hat, wo er es durchgegangen ist. Psalm 51 ist, wo es an ihm rangekommen ist und wo er erfahren hat, Gott hat dich gesehen und Gott hat deine Schuld und deine Sünde gesehen, die wird auch nicht vertuscht. Für die hast du gerade zu stehen. Und David fängt an zu beten. Und was ganz groß geworden ist und was auch immer wieder uns wir sagen müssen, wenn wir sündigen und auch gegen Menschen sündigen, es ist in erster Linie immer gegen Gott. Das ist in erster Linie, nicht gegen Menschen. Weil das kann uns passieren, wenn wir einen von uns gegenüber verletzen oder so behandeln, wo es vor Gott nicht mehr in Ordnung ist, dass es zur Sünde geworden ist. Dann ist es nicht, dass wir als allererstes gegen den Menschen gesündigt haben. Weil auf die Schiene könnten wir ja gleich kommen, dass wir unter uns Menschen anfangen, diese Dinge zu regeln. Und dann sind wir übereingekommen und dann ist alles paletti, genauso wie es draußen die Welt macht. Nein, als allererstes, wenn ich gesündigt habe, eine Sünde getan habe, ist sie gegen Gott. Das sagt hier David ganz klar, denn ich kenne mein Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich alleine habe ich gesündigt und getan, was böse in deinen Augen, damit du recht bist. Damit du im Recht bist mit deinen Reden, rein erfunden, in deinem Richten. Wir müssen Gott als allererstes gegenüber Buße tun, wenn wir verfehlt haben, wenn wir gesündigt haben, wenn wir Kompromisse in unserem Leben zugelassen haben, die mit Gott und seinem Wort nicht vereinbar sind. Dann haben wir gegenüber erst Gott Buße zu tun. Und wenn du echte Buße gegenüber erkannt hast, dass du gesündigt hast, dass das, was du getan hast, nicht richtig war. Das können manchmal ganz banale Dinge sein, die wir gar nicht so wichtig finden. Du kannst vielleicht ohne drüber nachdenken, über jemanden was aussagen, Negatives, was gar nicht von ihm wahr ist. Du kannst über einen Menschen schlecht reden und dann ist es Sünde. Du kannst von einem Menschen, was du gehört hast, weitergeben, ihr kennt das ja, immer so eine Gerichte. Ne? Der Erste gibt was weiter, der Zweite gibt was dazu, der Dritte auch und irgendwann ist aus einem Satz ist ein halbes Buch geworden. Weil jeder selbst was dazu tut. Hör zu, und wenn du nicht eins zu eins das weitergibst, was der andere gesagt hat, sondern das weitergibst, was du von Zweiten und Dritten gehört hast und über den Menschen sagen tust, hast du ein Falschzeugnis gegeben. Hast du gesündigt. Bist du schuldig geworden. So schnell geht das. Und dann müssen wir gegenüber Gott erst einmal Buße tun, dass wir gesündigt haben. Und dann müssen wir bei den Menschen hingehen. Wenn du echte Buße gegenüber Gott getan hast, kannst du auch bei den Menschen hingehen und sagen, du, hör zu, ich habe da was weitergegeben, in die Welt gesetzt, was gar nicht stimmt. Vergib mich bitte, das war nicht richtig. Man kann, wenn man gegen Menschen verfehlt hat, wenn man sich gegen Menschen versündigt hat und wenn wir zur echten Buße gekommen sind, wirklich echte Buße, dann gehst du auch zu den Menschen und sagst, vergib mich, war nicht richtig gewesen. Weiter sagt er im Psalm 51, Vers 7, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. David war jemand gewesen, der nicht von sich sagen konnte, na, von Jugend auf war ich schon immer gläubig an Gott, von Jugend auf war ich Gott schon immer gehorsam gewesen. Ich habe schon immer an Gott geglaubt. David sagt hier, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen, dass er von Geburt an schon in ihm die Sünde war. Hier bekennt er, dass er schon immer ein Sünder gewesen ist, dass nichts Gerechtes oder Gerechtigkeit in ihm selbst gewesen wäre, nicht schon eine Frömmigkeit in ihm gewesen wäre, sondern er sagt, in Sünde bin ich schon geboren, ich bin ein Sünder, ich kann mich nicht vor Gott gerecht sprechen. Das Einzigste, was mich vor Gott gerecht spricht, das Einzigste, was mich zu Gott nahen lässt, ist, dass meine Sünden reingewaschen sind, dass ich Vergebung meiner Schuld und Sünden habe, die ich alleine durch Jesus Christus bekomme. Schau, und das ist gar nicht so einfach zu erkennen, dass ich ein Sünder bin und Vergebung brauche. Der Mensch ist hochmütig. Der Mensch denkt, er braucht das nicht. Wenn David vorher in die Verse sagen tut, meine Sünde ist stets vor mir, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinen Reden, rein erfunden in deinen Richten. Damit sagt er, dein Wort, wenn zu mir sagen tut, ich bin ein Sünder, auf mich ist der Zorn Gottes, und wenn ich mich nicht bekehre und Buße tue, dass ich verloren gehe, dann ist das Gottes Wahrheit. Und die bekenne ich. Da kann ich nicht was anderes über mich denken und sagen, na, so schlimm war das doch gar nicht mit mir. Es gibt doch viel Schlimmere wie ich. Ich habe keinen Tod gehauen, ich habe keinen erschlagen, ich habe wirklich niemandem was Böses getan. Na, die kleine Lüge mal, die ich getan habe, oder dies oder jenes, das ist doch nicht, was mich jetzt unbedingt verdammt. Es gibt doch viel schlechtere Menschen als ich. Nein, auch du. Das ist das, was Gottes Wort ist. Und das ist das, was David getan hat. Er hat Gott Recht gegeben und hat gesagt gehabt, dass du in allem, was du redest, dass du in allem, was dein Wort sagen tut, darunter beuge ich mich, was du über mich sagen tust. Nicht das, was ich über mich denken tue und empfinden tue, ist die Wahrheit, sondern das, was dein Wort über mich aussagen tut, unter dem beuge ich mich. Das ist Demut. Das ist Glauben, sich unter Gottes Wort zu beugen und zu sagen, nicht das, was ich denke, ist richtig, sondern das, was dein Wort sagt. Das hat David getan. Und David sagt weiter im Psalm 51, 10, lass mich Fröhlichkeit und Freude, Herrn, so werden die Gebeine jauchzen, die du zerschlagen hast. Durch Davids Sünde, durch seinen Kompromiss, den er eingegangen ist, hat er keine Freude mehr gehabt an sein Heil, hat er nicht mehr den Herrn Lob singen können und preisen können, er hat keine Freude mehr darüber empfunden. David, wissen wir ja, sind ja etliche Psalmen, die er gesungen hat, die als Gedichte da sind. Er war ein Sänger gewesen und dieser Gesang, der ist nicht mehr aus seinen Lippen rausgekommen. Er konnte den Herrn nicht mehr preisen. Warum? Weil Sünde und Kompromisse in sein Leben innen gewesen sind. Und wenn du keine Freude mehr dran hast, Menschen das Evangelium zu predigen, wenn du keine Freudigkeit mehr hast, in Gottesdienst zu gehen, wenn du keine Freudigkeit mehr hast über dein Heil, dann frag dich, was in deinem Leben nicht in Ordnung ist. Sünde nimmt uns die Freude am Zeugnis geben. Sünde nimmt uns die Freude an das Evangelium. Sünde nimmt uns die Freude über unser Christsein. Sünde nimmt uns die Freude darüber, in Gottesdienst zu gehen und die Geschwister zu begegnen. Da möchten wir uns am liebsten verstecken oder gar nicht hingehen. Die könnten doch in mich mehr sehen, als mir lieb ist. Der könnte noch durch den Heiligen Geist zu mir reden und die Sünde aufdecken, noch schlimmer. Versteht ihr, was ich meine? Genau das ist mit David passiert. Und wir sollten Freude haben, Zeugnis geben zu dürfen. Wir sollten Freude daran haben, das Evangelium zu verkündigen, die Menschen. Wir haben die beste Botschaft der Welt, die es geben kann. Mensch, Leute, wir müssen uns doch nicht schämen für das Evangelium. Wir haben das Größte und das Beste. Wir haben den König aller Könige, den Herrn aller Herren, den alle Macht gegeben ist, alles ihm unterworfen ist. Er spricht nur ein Wort und es wird. Und er sagt, er ist dein Vater, er ist dein Retter. Er sagt, ich habe dir den Heiligen Geist gegeben, mit dem habe ich dich versiegelt. Ich habe dir meinen Stempel aufgedrückt. Du sollst mein Eigentum sein. Ich bin mit dir. Wer will dich verdammen, wenn ich dich gerecht spreche? Wer will im Gericht innen stehen und mit dem Finger auf dich zeigen? Meine Male haben für dich bezahlt. Du bist mein Eigentum. An diesen Gott glauben wir. Zu diesem Gott haben wir uns bekehrt. Für den sollte ich mich schämen? Mitnichten. David sagt weiter, denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Er sagt damit, dass er total keine Lebenskraft mehr in sich hat gehabt. Wir kennen das, im Psalm 32, die Verse 5 bis 6, können wir es nochmal genauer lesen. Da sagt er: So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will den Herrn meine Übertretung bekennen, denn du hast mir vergeben die Schuld meiner Sünde. Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zur Zeit dazu zu finden bist. Gewiss, bei großer Wasserflut, ihn werden sie nicht erreichen. Psalm 32, die Verse 3 bis 4. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestehen den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. David hat durch die Sünde, die er nicht bekannt hat, ein Jahr lang in Sünde geblieben, hat Depressionen bekommen. So stark Depressionen, dass er auf sein Bett lag und keine Kraft mehr gehabt hat. Kennen wir ja oft Menschen, wo Depressionen haben, dass es die so ergeht, dass die aus ihrem Bett gar nicht hochkommen, weil ihr Leben, ihr Lebenskraft wirklich raus ist. Die haben keinen Lebensmut, nichts mehr ist in ihnen. David ging es so. Und nicht, dass mich jetzt jemand missversteht, nicht immer ist es so, wer Depressionen hat, da auch Sünde in sein Leben ist. Das darf nicht missverstanden werden. Sünde kann dazu führen, dass du in Depressionen kommst, ist aber nicht die Regel. Und dass ihr das auch hört. Depressionen können auch ganz normal unter Lebensumständen passieren. Aber bei David war es der Fall gewesen, weil er die Sünde nicht bekannt hat, dass ihm die Lebenskraft gefehlt hat. Seine Gebeine, beschreibt er, die sind dahin geflossen. Es war total ausgetrocknet. Wenn wir früher, haben wir ja viel mit die Hand gewaschen, die Autos, wenn wir mit den Wohnwagens unterwegs waren gewesen. Und wenn ich den Schwamm rausgeholt habe bei die nächste Wäsche, da war der Schwamm total knochentrocken. Kennt ihr das? Vom Schwamm, wenn der nicht richtig ausgewaschen ist, den nimmst du und der ist knochentrocken. Und genauso hat sich David gefühlt. Innerlich total trocken. Da war keine Lebenskraft mehr in ihm. Und so ein Schwamm, wenn dann wieder Wasser aufnehmen tut, da ist er wieder total weich. Und genauso ist es im Empfinden, im Herzen von David gewesen. Da ist durch Umkehr wieder Lebenskraft reingekommen und dadurch kommt in unseren Herzen wieder Lebenskraft rein, wenn wir mit Gott wieder in Ordnung kommen. Wenn wir mit Gott in Unordnung sind, dann fehlt uns die innerliche Kraft, dann fehlt uns die innerliche Freude, dann fehlt uns die innerliche Liebe. Die brauchen wir. Wenn wir die nicht haben, dann sind wir Christen mit langen Gesichtern. Da werden wir nicht die Menschen ein Evangelium predigen, wo es rüberkommt, wo sie uns abschmecken, dass wir wirklich Freude daran haben und wirklich uns abschmecken und sagen, Mensch, du redest nicht nur davon, sondern ich merke bei dir, da lebt es ja regelrecht. Werden wir nicht haben, wenn wir diese Dinge in unserem Leben zutun. Schau, im Psalm 51, Verse 14 bis 17. Lass mich wiederkehren, die Freude deines Heils, und stütze mich mit einem willigen Geist. Lehren will ich von dir, Abgefallene, deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Rette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd preisen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. David hat gebetet darum, lass mich wieder die Freude deines Heils erfahren. Ich brauche Vergebung. Ich bin bewusst, dass ich schuldig gegenüber dich geworden bin. Herr, vergib mich. Lass mich ganz neu die Freude an deinem Wort, die Freude am Evangelium, die Freude über das Heil, das mir zugekommen ist. Lass mich neu, Jesus Christus, an dir diese Freude haben. Das müsste unser Gebet sein, wenn wir so eine Freudlosigkeit in unserem Leben haben. Und er schreibt weiter: Lehren will ich von dir Abgefallene, deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Er will, dass diese Vergebung, die er erfahren hat, die er empfangen tut, dass er über diese Freude, die er wieder haben tut, er will, dass andere darüber lehren, die abgefallen von ihm sind. Die will er dazu bringen, dass sie kommen zu Jesus wieder zurück. Erinnert das euch an jemanden? Mich hat es an Petrus erinnert. Petrus hat genau dasselbe gemacht. Von Petrus können wir lesen in Lukas 22, die Verse 31 bis 34, wo Jesus ihm darauf hinsagen tut, dass er ihm verleugnen wird. Ehe der Hahn dreimal kräht, sagt Jesus zu Petrus, wirst du mich verleugnen. Aber schau, was Jesus in die Verse 31, in Lukas 22, die Verse 31 bis 32 zu Petrus sagt. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Genau wie es David, sein Gebet gewesen ist. David hat gesagt gehabt: Lass mich wieder die Freude an dein Heil haben, und ich will es die, die von dir abgefallen sind, will ich davon erzählen, dass sie umkehren sollen. Weil Umkehr ist nichts Böses, sondern Umkehr, Buße ist was Schönes. Mein Titel, der sollte ja auch heißen: Buße ist ein freudiges Geschäft. Zur Buße kommen ist was Wunderbares. Zur Buße kommen, zur Umkehr, bringt wieder Freude und Kraft in dein Leben. Da geht es dir wieder gut. Da kommt wieder Saft in deine Gebeine. Da kommt wieder die Kraft des Heiligen Geistes in dein Leben. Da fängt das wieder an, fröhlich zu werden als Kind Gottes. Und hier, Jesus sagte zu Petrus: Na, und wennst du, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Petrus sagt ihm nicht nur voraus, dass er den Herrn verleugnen wird mit seiner Überheblichkeit, wo er immer denkt, er ist der Powerman, er ist derjenige, der immer alles gut macht, alles gut kann. Ganz im Gegenteil, Petrus erfährt ganz schnell, wenn in eine Situation, wo er Versagen tut. Nicht bloß einmal, sondern gleich dreimal. Da kriegt es ja richtig mit die Kelle. Und was sagt Jesus zu ihm? Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich habe für dich gebetet, dass du darunter nicht untergehst, sondern ich habe für dich gebetet, dass du umkehrst. Du erlebst dein Versagen. Ich und du, wir erleben unseren Versagen. Aber das ist nicht, dass Gott uns auf den Finger auf uns zeigt und sagt, du Beser, guck mal, wie es du wirklich bist. Sondern das macht Gott in unserem Leben, dass wir erkennen, wie abhängig wir von ihm, seine Gnade und Stärke sind. Amen. Und du, Gott betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Hat Jesus Gebetserhörung? Hat Jesus Gebetserhörung? Alle Zeit, oder? Du, der betet für mich und für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Ist das nicht ein Hammer? Das ist das Schönste, was es geben tut. Und Petrus musste das selbst erfahren, dass er nicht der perfekte Nachfolger ist, dass er nicht der perfekte Christ ist, sondern dass sein Versagen von einem Moment da sein kann. Ruckzuck kann mit Menschen, mit uns das passieren. Das hängt uns alle an. Wir sind nicht immer jeden Tag oben top. Wir sind nicht immer die Top-Christen. Du, Gott schenkt uns Gelegenheiten, wo es sichtbar wird, wie schnell wir in eigener Kraft, in eigener Überzeugung und in eigener Euphorie unterwegs sind. Dann tut Gott in seine Gnade, wirkt da was, dass wir schnell wieder runterkommen. von Wolke 7 und beständig bleiben im Wort Gottes und durch seinen Geist geleitet. Gott sei Dank, und wir erleben Gnade. Im Psalm 51, 12, da heißt es: Erschaffe mir Gott ein reines Herz, erneue in mir einen festen Geist. Das können wir nicht aus uns selber tun. Gott ist derjenige in seiner Gnade, wenn wir in dieser Haltung kommen und sagen: Herr, erneuere mich innen. Ich selber bin nicht imstande, ich bin dazu nicht fähig. Tu du in deiner Gnade mich innerlich erneuern und mach du, dass ich einen festen Geist habe. Nicht wir sind die Starken, Gott ist derjenige, der in uns die Stärke wirkt. Er gibt uns einen festen Geist. Und dazu musst du dann nicht sagen: Herr, und danach werde ich alles besser machen. Na, mitnichten fällst du wieder da zurück, wo er dich weggeholt hat. Und der letzte Vers im Psalm 51, Vers 19, bringt es auf den Punkt: Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Ist das nicht was Wunderbares? Du brauchst nicht Gott erst noch erzählen, nach deiner Buße, wie alles du jetzt besser machen wirst und wie du dich anstrengen wirst, sondern Gott sagt: Ein zerschlagenes Herz, ein gebrochener Geist, der so zu ihm kommt, den wird er herstellen, den wird er stärken, den wird er aufstellen. Gott ist derjenige, der in uns das Wollen und Vollbringen schenkt. Ist das nicht gut? Ist das nicht gut zu wissen, wenn wir auch was verkehrt machen, wenn wir auch in unserem Leben Sünde haben, Kompromisse zugelassen haben und Gott es aufzeigt und wir zur Umkehr kommen, dass Gott uns nicht verdammt, sondern ganz im Gegenteil, dass Gott uns aufstellt, wiederherstellt und sagt: Geh weiter, mein Kind, ich liebe dich, ich bin für dich da, ich bin in dich, der diesen starken Geist wirken tut, ich bin in dir, der ein stabiles Herz in dir wirken tut, ich bin der, der mit dir bin. Meine Gnade und meine Liebe, die heben dich auf, die lassen dich niemals im Stich, ich bin bei dir, fürchte dich nicht. Ist das nicht wunderbar? So ist unser Jesus. Amen. Ich bin zum Schluss gekommen. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, und du kennst und weißt von jedem Einzelnen, wo Kompromisse in seinem Leben sind, Herr Jesus, und wo keine bekannte Sünde ist, Herr Jesus. Und du kennst von jedem das Herz, Herr, wo die Freudlosigkeit da ist, wo die Kraft fehlt im Alltag, Herr Jesus. Herr, ich bitte dich darum, dass du durch deinen Geist wirkst, dass du durch deinen Geist überführst, dass du durch deinen Geist zur Buße leitest, Herr Jesus, und dass du durch deinen Geist so ganz neu stärkst, so ganz neu segnest mit Kraft, Herr Jesus, so ganz neu die Freude in unseren Herzen gibst. Und die Freude an dir, das ist unsere Kraft, das sagt dein Wort. Und ich erbitte dich jetzt, dass du so ganz neu den Blick hin zu dir, Herr Jesus Christus, dass du uns den Blick öffnest, dass wir dich sehen in deiner Gnade, in deiner Liebe, dass wir dich sehen für das, was du für uns am Kreuz von Golgatha getan hast. Du hast alles gegeben, dein ganzes Leben für uns, um dass wir erlöst und befreit sein können, dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen. Du hast uns teuer mit deinem Blut erkauft, wir sind dein Eigentum. Lass uns das so ganz neu sehen und entdecken und lass uns so ganz neu die Freude darüber haben, Herr Jesus Christus. Darum bitte ich dich und ich danke dich dafür. Ich danke dich, dass du uns mit der Kraft deines Heiligen Geistes auch über die Woche hin segnest, dass du uns führst, dass du uns leitest, dass du zu uns sprichst. Danke für diese Gnade, ein Kind Gottes uns nennen zu dürfen. Amen. Amen. Amen.